NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt und damit gleich zum Anpfiff zum Thema heute in Ihrer Redezeit. Es geht nämlich um Fußball und wir fragen, wo bleibt das Fairplay, wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten? Die kostenlose Servicetelefonnummer ist auch heute die 08000 4417 77. Wir fragen heute, wo bleibt eigentlich das Fairplay beim Fußball? Da rasten ja zunehmend Menschen am Fußballplatz als Zuschauer aus, manche natürlich auch direkt auf dem Platz. Aktuelle Fälle sind genug passiert. Die Bundesliga-Profis sind ja noch wenige Tage in der Winterpause, werden sozusagen heruntergekühlt. Das ist auch immer nötig, denn in der Hinrunde geht es ja auch schon oft mal heiß her. Fußball weckt eben mindestens jedes Wochenende auf dem Platz oder auch auf den Tribünen Emotionen. Leider oft auch Aggressionen und das gilt eben nicht nur für die Profifußballer. Selbst in den unteren Amateurligen, auch im Jugendbereich, da schlagen oft die Wellen hoch. So werde es sogar immer schwieriger, noch Schiedsrichter zu finden, die sich den Anfeindungen der Fußballfans und der Spieler aussetzen. Heißt es zurzeit, ein trauriges Beispiel für Gewalt am Spielfeldrand gaben dieser Tage erst Hamburger Eltern ab. Sie gingen aufeinander los, weil sich ihre Sprösslinge auf dem Spielfeld gestritten haben. Woher kommt diese Wut? Welche Beobachtungen haben Sie gemacht?
Also mein Sohn hat selber früher Fußball gespielt, er ist jetzt Schiedsrichter. Die Leute sind viel schneller aggressiv, sind vielleicht auch sehr ehrgeizig, was ihre Kinder betrifft. Ich habe auch schon Gewalt erlebt, wo ein Trainer auf einen anderen Mann da zugelaufen ist, ihn dann niedergeschlagen hat. Dann sind wir alle nach Hause gefahren, weil wir damit nichts mehr zu tun haben wollten.
Helikoptereltern, die immer mehr irgendwie sich auf ihre Kinder fixieren und nicht mehr sehen, was wirklich wichtig ist und dass eigentlich in dem Alter auch Verlieren lernen beigebracht werden muss und dass man eben nicht immer als Sieger hervorgeht.
Ich denke, das ist einfach falscher Ehrgeiz und die projizieren da was auf die Kinder, was sie vielleicht selber gerne haben wollen, da irgendwelche Erfolge, und wenn sie die nicht kriegen, dann setzen sie das mit rabiaten Mitteln durch.
Meine Kinder in dem Augenblick würden sich schämen, das weiß ich. Meine haben es mir erzählt, dass sie das nicht möchten, dass ich so wie die anderen Eltern mit ihnen rumschreie, auch wenn das nur als Anfeuern gemeint ist.
Die Eltern, die sollten eigentlich ganz vom Platz gehen, also gar nicht in der Nähe sein. Die sollten die Kinder spielen lassen und dann ist gut.
Das ist gar keiner Sportart wirklich zuzurechnen. Ich glaube, das ist eher wirklich ein gesellschaftlicher Wandel. Die Sachen finden außerhalb des Spielfeldes statt. Das ist in den Elternhäusern, wo die Werte nicht gelebt werden, die wichtig sind, die unsere Gesellschaft ausmachen.
Also diese ganze Fairplay-Geschichte ist eigentlich illusorisch. Wir sollten lieber zurückgehen zu den alten Idealen des Sportes, Kameradschaft und die Liebe zum Sport. Man muss vielleicht nicht mal mit den Eltern mal sprechen. Es gibt ja so tausende Elternversammlungen und so weiter. Die Initiatoren vom Sport sollten sich mal die Eltern vornehmen. Es liegt mit Sicherheit nicht an den Kindern.
Auch war ja einiges los auf den Fußballplätzen, aber womöglicherweise noch viel mehr rund um die Fußballplätze. Das ist das Thema, was wir heute mit Ihnen diskutieren wollen. Wo bleibt eigentlich das Fairplay beim Fußball, wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten? Wir haben es gerade gehört, da gibt es ja durchaus sehr, sehr viele Beobachtungen, die dieses Thema leider, muss man sagen, stützen. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 4417 77. Was ist los auf den Fußballplätzen? Und da reden wir jetzt mal nicht über den Profibereich, sondern über die Amateurligen und vor allen Dingen auch über die Kindermannschaften. Wir haben erste Meinungen gehört und die hatte Sarah Klöser eingesammelt. Entschuldigung, Silvia Buckel hat sie eingesammelt. Sarah Klöser wartet aber auf ihre Anrufe am Telefon unter 08000 4417 77. Karl Spannenberger ist Sportjournalist, arbeitet unter anderem auch für unsere Sportredaktion hier beim NDR. Schönen guten Abend, Herr Spannenberger.
Guten Abend.
Ja, Sie haben sich mit diesem Fall in Hamburg beschäftigt. Was ist da konkret passiert?
Ja, genau. Also wir sprechen hier von einem Vorfall bei einem Hallenturnier in Hamburg-Wilhelmsburg am vergangenen Wochenende. Es muss wohl da zu einem Platzverweis nach einem Foul gekommen sein. Sprich, da hat sich um eine Unsportlichkeit gehandelt. Es ist nicht sicher, was genau passiert ist. Es war wohl eine Beleidigung. Daraufhin hat der Schiedsrichter einen Spieler des Feldes verwiesen. Nachdem dieser den Platz verlassen hatte, gab es dann allerdings keine Auflockerung der Situation, sondern es wurde noch schlimmer, sodass auch Zuschauer auf das Feld gestürmt sind und aktiv in das Geschehen eingegriffen haben. Das Ganze ist dann so weit eskaliert, dass die Polizei mit 6 Mannschaftswägen anrücken musste und das Ganze natürlich vorher schon zum Spielabbruch geführt hatte. Das Landeskriminalamt ermittelt mittlerweile und das Spiel selbst soll zwar am kommenden Wochenende nachgeholt werden, Allerdings muss man sagen, dass im Nachgang herauskam, dass zwei Spieler und dabei auch zwei Erwachsene verletzt wurden. Das heißt, das nimmt natürlich eine neue Dimension an in diesem Fall.
Wie alt waren die Kinder, die da gespielt haben?
Wir sprechen da von der E-Jugend, das heißt je nachdem von 8- bis 10-Jährigen.
Also ganz kleine Kinder eigentlich noch, die dann da von dem, sagen wir mal, vom Publikum noch zusätzlich unter Druck gesetzt worden sind.
Genau, das ist allerdings die Frage, die nicht so genau geklärt werden kann. Also. Da ist sich die Polizei auch nicht ganz im Klaren darüber. Sicher ist auf jeden Fall, dass diese zwei Spieler zuerst aneinander geraten sind, ich aber sage, das ist nichts Außergewöhnliches.
Kann unter Kindern schon mal passieren.
Natürlich, genau. Ja. Warum allerdings dann so massiv von diesen Zuschauern eingegriffen wurde, ist nicht klar.
Dr. Babette Lobinger ist Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Auch Ihnen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wir haben jetzt gerade ja schon so ein paar Fälle gehört, auch in unserer Umfrage. Sind das Einzelfälle oder ist das tatsächlich ein Phänomen, was wir mittlerweile im Jugendfußball haben?
Also zunächst mal ist es etwas, was wir uns überhaupt nicht wünschen. Und wir könnten sagen, schon jeder einzelne Fall ist uns eigentlich zu viel. Rein statistisch gesehen, wenn man überlegt, wie viel Fußballspiele an so einem Wochenende stattfinden, ist es im Promillebereich, aber dennoch ist es nichts, was wir uns wünschen.
Nun ist ja Fußball eigentlich ein relativ schönes Spiel, das macht viel Spaß, da haben Jugendliche ihre Freude dran, schießen Tore oder auch nicht und kämpfen gegeneinander. Wie kann es dazu kommen, dass da solche Übergriffe stattfinden?
Ja, wer schon mal Fußball geguckt hat oder überhaupt Sport geguckt hat und das vielleicht auch in der Halle, wo ja alles ein bisschen enger, ein bisschen schneller ist, wo die Eltern näher dran sind, wo vieles passiert, der weiß, dass da jede Menge Emotionen im Spiel sind. Mhm. Und Emotionen sind halt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern die Spiegelneuronen ermöglichen es uns eben auch, allein wenn wir zugucken, eben wirklich Dinge mitzuerleben und nachfühlen zu können. Und dann potenziert sich das noch und dann kommt es vielleicht auch zu ja, eine Art emotionale Ansteckung und das ist so eine Gemengelage, die halt sehr gefährlich ist.
Ralf Klohr, Sie sind Gründer der Fair Play Liga für Kinder. Ihnen guten Abend.
Guten Abend nach Hamburg.
Sie haben schon eine Initiative gegen diese Entwicklung gestartet, schon vor einigen Jahren. Die ist jetzt mittlerweile auch bundesweit bekannt und setzt sich immer mehr durch. Was ist das für eine Initiative? Vielleicht mögen Sie diese Fair Play Liga den Gedanken erstmal kurz vorstellen.
Also die Fair Play Liga ist eine Spielform im Kinderfußball. Im Kinderfußball deshalb, weil dort vereinfachte Spielregeln gelten und die Kinder klein sind und noch Fußball spielen lernen wollen. Was die Babette Lobinger eben gesagt hat, ist vollkommen richtig. Diese Gewaltvorfälle, die sind natürlich im Promillebereich. Aber die Aggressionen, die sind nicht im Promillebereich. Aggressionen, die von außen ins Spielfeld reingetragen werden, die sind schon im höherprozentigen Bereich und es ist auch der Grund für die Initiative. Also der Auslöser für die Initiative war 2007 ein Spielabbruch in Aachen, genauso wie das in Hamburg war, eine Schlägerei, wo Eltern eingegriffen haben. Aber gefühlt waren diese negativen Emotionen im Kinderfußball oft schon normal.
Mhm. Kommen die von den Kindern oder kommen die tatsächlich eher von den Eltern oder von den Begleitern?
Also meiner Meinung nach natürlich nur von außen. Mhm. Es sind über ehrgeizige Trainer, die ein Spiel gewinnen wollen. Und das Spiel gewinnen wollen, das erzeugt natürlich Druck. Es sind Eltern, die wollen, dass ihre Kinder das Spiel gewinnen. Ja, und dann greifen halt Eltern ein, versuchen zu helfen. Mhm. Das ist grundsätzlich gut gemeint, aber im Fußball ist es halt so, viele häufige aufeinanderfolgende Situationen erzeugen dann einen Druck, eine schlechte Stimmung und dann passiert's.
Die Regeln Ihrer Fairplay-Liga, ich wollte Sie jetzt ein bisschen unterbrochen, was sind das für welche, so die Kernaussagen?
Also ganz grundsätzlich gibt es drei Regeln, die alle berühren, die im Kinderfußball dabei sind. Das sind grundsätzlich mal die Fans und die Fans wollen wir ein Stück auf Abstand halten. Mhm. Also nicht wie das vorhin bei der Anmoderation gesagt wurde, die Eltern am besten ausschließen. Nein, die Eltern müssen dabei bleiben, aber die müssen ein Stück auf Abstand gehen, damit sie die Möglichkeit haben, auch das Spiel der Kinder loszulassen. Das Zweite ist, und das ist eine ganz entscheidende Sache, die beiden Trainer, die dürfen sich nicht im Kinderfußball als Kontrahenten sehen. Das ist völlig falsch. Im Kinderfußball geht es darum, dass Kinder ihr Spiel spielen, selbstverständlich die Kinder ihr Spiel gewinnen wollen. Das ist das, was die Kinder auch antreibt, was uns alle antreibt im Sport. Aber die Trainer, die müssen sich zurückhalten und müssen für die Kinder als Partner agieren. Mhm. Und dann, ein Spiel ohne Schiedsrichter ist im Kinderfußball überhaupt kein Problem. Das ist für Kinder eigentlich gar keine große Sache, das machen die. Wichtig ist dabei, dass man erkennt, dass der fehlende Schiedsrichter ein Impuls ist, der nach außen wirkt und Aggressionen von außen wegnimmt. Das heißt, man kann auf den Schiedsrichter nicht aggressiv sein, von Trainerseite und von Elternseite.
Das heißt aber, ohne Schiedsrichter, die Kinder müssen dann selber die Entscheidung treffen. Ist das nicht eine furchtbare Diskutiererei nach einer strittigen Situation?
Nein, erfahrungsgemäß überhaupt nicht, wenn das von außen mitgelebt wird. Das heißt, man die Kinder auffordert zu entscheiden und dann die Kinder auch entscheiden lässt. Es geht ja nur, der Ball geht über die Linie, ins Seiten aus, ins Tor aus. Oder es ist ein Foulspiel. Mehr ist es ja nicht. Es gibt kein Abseits, keine Rückpassregel. Ist ja alles nicht wie im richtigen Fußball.
Wir diskutieren heute mit Ihnen in der Redezeit. Wo bleibt eigentlich das Fairplay, wenn Menschen am Fußballplatz und auf dem Fußballplatz, neben dem Fußballplatz ausrasten? Das ist das Thema heute in Ihrer Redezeit, in der noch fußballfreien Zeit. Kommendes Wochenende starten ja erst wieder die Profis. Wir wollen aber eher über den Jugendbereich sprechen und über den Amateurbereich. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777. Wir haben gesagt, wir wollen in erster Linie natürlich über den Kinder- und den Jugendfußball sprechen und haben natürlich auch mal mit Kindern gesprochen, welche Erfahrungen die so gemacht haben.
Doof, weil man sich dann ja eigentlich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren kann.
Der Trainer hat dann gesagt, ja, das war ein Foul, und dann ist auf einmal ein Vater von der gegnerischen Mannschaft einfach zum Trainer hingegangen, hat ihn dann erstmal angemacht und beleidigt.
Ich habe auch gesehen, als wir ein Spiel hatten, dass einer die ganze Zeit aufs Spielfeld gelatscht ist. Also wenn irgendwie die gegnerische Mannschaft dann irgendwie einen Freistoß kriegt, dann machen die den Schiri an.
Ja, die schreien schon mal.
Das geht, finde ich, auch eigentlich nicht. Das finde ich nicht gut.
Also die Kinder und Jugendlichen sind genervt vom Publikum, möglicherweise auch sogar von ihren eigenen Eltern. Wie geht's bei Ihnen? Vielleicht haben Sie auch eigene Erfahrungen gemacht, vielleicht haben Sie aber auch eigene Fehler schon gemacht, die Sie heute hier zugeben wollen, können Sie möglicherweise auch unter anderem Namen machen. Wir freuen uns jedenfalls über Ihre Anrufe. 08000 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer, und wir fragen heute, wo bleibt das Fairplay beim Fußball, wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten? Am Telefon ist jetzt Mario Segert aus Lindenberg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde erstmal.
Abend.
Und guten Abend. Und ja, ich hatte mich aus dem Vorgespräch mal angedeutet, ich habe das auch so am Selbsterfahrung gesammelt, ganz unten in der Kreisliga auf dem Ascheplatz. Und ich habe sehr jahrelang diesen Hobbyfußball betrieben, jeden Sonntag am Platz. Und ich musste im Laufe der Jahre, habe ich mitbekommen, dass die Aggression auf dem Platz immer mehr geworden ist. Das hat nichts mehr mit Fußball und Fairplay zu tun gehabt. Das hatte schon fast fahrlässig und mutwillig mit dem Versuch, den Gegenspieler zu verletzen. Das hat mich selber betroffen, dass ich tätig angegriffen worden bin. Und auch den Satz, ich stech dich ab, ist mir auch schon auf dem Platz vorgekommen. Woher das jetzt auf einmal rührte, das kann ich nicht erklären. Ich habe dann meine Fußballschuhe dann irgendwann an den Nagel gehängt, weil ich mir gesagt habe, ich muss montags zur Arbeit, und die Jugendlichen oder was, die dann in meiner Altersklasse schon mitspielen durften, da im Herdbereich, ja, die mussten vielleicht nicht zur Arbeit, und deswegen habe ich dann irgendwann auch gesagt, es tut mir leid, ich mache nicht mehr weiter, es geht nicht mehr, das ist mir einfach zu gefährlich am Platz.
Also Ihnen ist die Laune verdorben worden durch Aggression auf dem Platz, durch übertriebene Aggression, war früher nicht so, sagen Sie?
Ja, also das war früher auf keinen Fall so. Wo ich angefangen habe mit meiner Karriere, in Anführungszeichen, haben wir selbst mit der gegnerischen Mannschaft, hat man teilweise noch zusammengesessen, hat man noch fast Bier getrunken, über das Spiel diskutiert, weil man sich vielleicht auch teilweise kannte und so. Das ist dann alles weniger geworden. Und auch die Schiedsrichter, die tun mir sowas von leid in diesen Klassen. Die werden auch sowas von alleine gelassen, dass die eigentlich gar keine andere Wahl haben. Die müssen das Spiel abbrechen und sehen zu, dass sie ihre Hände in die Beine nehmen und nur reich ausnehmen, weil, wie Sie schon auch im Vorgespräch gesagt haben, dass auch viel von außen reingetragen wird. Der sich ja seine Haut nicht mehr sicher ist. Und das für 20 Euro Anzahlgebühr oder Taschengeld oder was er immer kriegt in diesen Liegenden, ne? Das macht mir ja keiner mehr mit.
Ja. Ja, schönen Dank für diese Erfahrung. Schade eigentlich, dass Sie Ihre Karriere dann so abbrechen mussten, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal wieder eine Entspannung und dann können Sie nochmal einsteigen. Ich hoffe, die Schuhe sind noch passend.
Ja, die Schuhe passen noch, aber meine Brustlage im Moment lässt noch vorrediger zu. Aber ich kann nicht jemals für die Wünsche.
Okay, alles Gute. Ja, Karl Spannberger, Sie sind ja nicht nur Sportjournalist, sondern Sie haben auch als Schiedsrichter gearbeitet, auch als Jugendtrainer gearbeitet. Und in dieser Funktion waren Sie auch Schiedsrichter, haben Sie mir vorher erzählt, sind aber dann nicht weiter in diese Schiedsrichterlaufbahn eingestiegen. Was war bei Ihnen der Grund?
Ja, also ich muss zunächst dazu sagen, dass ich das damals als 16-Jähriger so neben der Vereinsarbeit gemacht habe. Und ich habe mir das damals überlegt, auch so eine Schiedsrichterausbildung zu machen. Das hat mich sehr interessiert. Was mich davon dann später abgehalten hat, waren eben die ersten Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Man muss dazu erklären, dass gerade im unteren Jugendbereich bis zur D-Jugend meist kein ausgebildeter Schiedsrichter für die Spiele genommen wird, sondern eben gerne auch mal Spieler aus den B- und A-Jugenden, die eben diese kleineren Turniere sind es meistens am Wochenende, auch dann pfeifen. Und ja, bei diesen ersten Erfahrungen habe ich dann sehr schnell gemerkt, was dann auch diese Schwierigkeiten sind. Und das waren dann gerne auch mal von außen Eltern, die teilweise sogar auf den Platz gestürmt sind, wenn ihr Kind gefoult wurde, die Spielabbrüche gefordert haben, die wüste Beschimpfungen auf gegnerische Spieler, gegnerische Trainer oder eben auch mich als Schiedsrichter losgelassen haben. Und das hat mich dann sehr schnell davon überzeugt, das nicht zu machen. Und ich habe auch in den letzten Tagen sehr viel mit alten Bekannten geredet. Einige davon haben das dann tatsächlich gemacht. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass sie es ein bisschen bereuen. Aha. Weil es ist sehr schade. Man muss kurz nochmal dazu sagen, das ist nicht immer so, das ist nicht überall so. Aber die Fälle sind leider da und da gibt es auch nichts wegzudiskutieren.
Hatten Sie regelrecht Angst oder waren Sie eher nur genervt?
Angst würde ich nicht sagen. Ich muss sagen, als 16-Jähriger steht man jetzt nicht da, wenn man wirklich vor gestandenen Erwachsenen so ein Spiel pfeift und kann auf gut Deutsch denen mal die Meinung geigen. Ah. Das ist natürlich nicht möglich. Ich hatte damals zum Glück nach diesen Spielen immer einen ganz guten Rückhalt im Verein, dass da jemand auf einen zukam und gesagt hat, komm, jetzt sieh das mal alles nicht so schlimm. Was ich so im Nachgang sagen muss, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, was eher schade ist, dass man das gerne auch akzeptiert, dieses Verhalten.
Also wird klein geredet. Oder gar nicht drüber geredet.
Genau. Ich denke, das ist auch somit ein Problem. Es kommt dann eben doch so häufig vor, dass man sagt, ja gut, so ist das eben leider. Und man versucht nicht mehr bei den Ursachen anzusetzen. Deswegen finde ich es gerade schön, dass so eine Geschichte wie die Fairplay-Liga seit einigen Jahren, wo ich jetzt nicht mehr, sag ich mal, aktiv dabei bin, aufgekommen ist.
Babette Lobinger, warum glauben Sie, werden solche Fälle möglicherweise zu selten thematisiert? Sie haben ja gesagt, es sind auch nicht so ganz viele. Es sind schon zunehmend welche, aber es sind nicht so viele, dass man jetzt sagen müsste, das ist schon eine dramatische Entwicklung, aber eine ernstzunehmende. Ist das Vereinen peinlich oder sind dann tatsächlich die Eltern diejenigen, die sagen, na komm, das kann doch mal passieren oder so? Ist ja Fußball, ist ja Emotion.
Ja, ich glaube, die Beiträge bis hierhin haben ja schon gezeigt, dass diejenigen, die sich mal in Frage stellen müssten, im Grunde die Erwachsenen sind. Und die tun das nicht gerne und das wird doch sehr unangenehm. Wir müssen uns vielleicht für einen Moment mal vorstellen, was da passiert, vor allem im Kinderfußball, wenn wir dran denken, da könnten vielleicht mal Menschen, die 2,20 sind, das ist ungefähr der Größenunterschied, sich vor unseren Augen direkt anbrüllen. Das ist einfach ein Schreckensszenario. Und die traurige Tendenz ist, dass diejenigen, die daran was ändern könnten, dann vielleicht, wir sagen, aus dem Felde gehen, ja, und sagen, gut, das ist es mir nicht wert. Und damit wird natürlich diesen Menschen der Platz überlassen. Und ich bin da auch Fan der Fairplay-Liga, weil ich denke, es ist eine sehr elegante Lösung, ohne moralische Vorhaltungen zu machen, eben dafür zu sorgen, dass die Kinder ihr Spiel zurückbekommen. Und ich glaube, das ist in unser aller Sinne, weil es da so unendlich viel zu lernen gibt. Ja? Also Freude zu teilen, wenn man gewinnt, mit Misserfolgen zurechtzukommen, sich verbal auseinanderzusetzen oder auch Kinder loslassen zu können und ihnen zuzutrauen, Konflikte selber zu regeln. Das sind alles Dinge, die wir bitter nötig haben. Also der gesamte Bereich sozialer Kompetenzen und emotionaler Intelligenz, eigentlich ein wunderschönes Feld, auf dem wir viel, viel mehr uns engagieren müssten für unsere Kinder. Und das bedeutet eben auch, dass wir unangenehme Selbstreflexion betreiben müssen. Ja.
Ralf Klohr als Gründer der Fairplay-Liga, waren die Eltern eigentlich immer gleich begeistert, wenn sie das initiiert haben? Oder haben die erstmal gesagt, immer, was willst du eigentlich von uns? Wir wollen da weiter Einfluss nehmen und zwar direkt vom Spielfeldrand.
Also wenn ich ehrlich bin, war grundsätzlich erstmal gar niemand begeistert. Aber es war vielleicht die Staffelleiter in den Fußballkreisen. Bei den Staffelleitern in den Fußballkreisen häufen sich die Beschwerden. Und das ist ja das, was so die anderen gar nicht mitbekommen. Und ich möchte aber vielleicht nochmal gern erstmal zurück zum Herrn Spannenberger. Das ist nämlich das große Problem, was er dann erlebt hat im Kinderfußball. Es ist einfach so, die Kinder werden ja mit einem Negativbild von Schiedsrichter groß. Ja? Wenn im Kinderfußball schon immer über einen Schiedsrichter geschimpft wird, werden die Kinder mit einem Negativbild groß und kommen dann in die D-Jugend, in die C-Jugend und machen das dann gerade weiter. Deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass die Kinder erstmal ohne Schiedsrichter spielen, damit sie überhaupt erstmal alle für die Regeln sensibilisiert werden, dass überhaupt mal alle dafür sensibilisiert werden, dass man Regeln einhalten muss, dass man Regeln beherzigen muss. Um dann, wenn man dann in die höheren Jugendklassen kommt und dann ein Schiedsrichter kommt, dass man da auch Verständnis für hat. Ja? Und den Schiedsrichter dann, und jetzt greife ich mal ganz weit, dann vielleicht sogar positiv unterstützt, dass der Schiedsrichter, wie der Herr Spannenberger das eben gesagt hat, nicht lustlos wieder aufhört, sondern begeistert weitermacht, weil er einfach Spaß an der Sache hat und den Spaß nicht verdorben bekommt.
Ist es denn nicht so, dass Kinder, wenn sie jetzt gar keinen Schiedsrichter erleben in den ersten Jahren, dass sie hinterher etwas überrascht sind, dass da plötzlich noch einer auf dem Platz steht und ihnen dann sozusagen in den kritischen Situationen ihre bisherige, ja, sagen wir mal, Selbstverantwortung aus der Hand nimmt?
Also Kinder sind doch nicht doof. Ja, also die wissen doch ganz genau, was los ist. Die gucken doch im Fernsehen und die wissen doch, dass da ein Schiedsrichter ist und die wissen da, dass es Regeln gibt.
Und der fehlt ihnen in der Jugend?
Warum soll der denen fehlen? Die spielen, die wollen doch spielen. Kinder wollen doch spielen, die wollen doch keinen Schiedsrichter. Kinder gehen doch nicht zum Fußball, weil sie einen Schiedsrichter haben wollen. Kinder gehen doch zum Fußball, weil sie Fußball spielen wollen, weil sie Tore schießen wollen, weil sie gewinnen wollen. Das ist der Antrieb, warum Kinder zum Fußball gehen. Und außerdem sind doch die Trainer, sind doch da. Und die Trainer, die haben doch in der Coachingzone, haben sie doch eine Schiedsrichterfunktion, wenn man so will. Sie achten darauf, dass ihre Kinder sich fair verhalten. Und machen die Kinder das nicht, dann müssen die Trainer doch eingreifen. Dann müssen die Trainer doch reagieren. Also ich nehme jetzt mal den Hamburger Fall. Wären da zwei Trainer gewesen, die Kinderfußball leben, dann hätten die doch gemerkt, da stimmt was nicht auf dem Spielfeld. Da sind doch zwei aggressive Spieler. Dann hätte zumindest einer den aggressiveren runtergeholt und hätte mit dem Jungen geredet. Was wäre passiert in Hamburg? Gar nichts wäre passiert. Das Spiel wäre einfach weitergelaufen. Was ich auch jetzt an dieser Stelle vielleicht sagen möchte, ich würde es absolut unterstützen, wenn dieses Spiel wiederholt wird. Dass man den Kindern die Chance gibt, ihr Spiel zu spielen. Ja? Man hat den Kindern in dem Moment in Hamburg das Spiel weggenommen. Und jetzt ist in Hamburg die Möglichkeit, das Spiel den Kindern zurückzugeben. Was natürlich jetzt toll wäre, ist, wenn das positiv begleitet wird. Ja? Wenn zum Beispiel der NDR jetzt auch das positiv begleitet und vielleicht sogar über das Spiel berichtet. Weiß, keine Ahnung, einfach eine positive Gestaltung dieses Vorfalls.
Ja, wollen wir mal sehen, ob das soweit kommt. Der Kollege Spannenberger wird sicherlich am Thema dranbleiben und wenn wir da eine nähere Information haben, werden wir sicherlich auf dieses Spiel dann auch ganz besonders schauen.
Wir kann das Spiel moderieren dann.
Ja, das kann er auch machen, wenn er sich heute nicht verausgabt. Wo bleibt das Fairplay, fragen wir heute, wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten und zwar in erster Linie möglicherweise Eltern und Begleiter von Kindern, die auf dem Platz eigentlich ganz normal eigentlich nur Fußball spielen wollen, ihren Spaß haben wollen und dann kommt es manchmal zu Übergriffen oder zunehmend zu Übergriffen und das stört natürlich die Gesamtentwicklung auch im deutschen Fußball. Und wenn Sie dazu eine Meinung haben, beziehungsweise wenn Sie eigene Erfahrungen haben, rufen Sie uns gerne an. Wir haben eine kostenlose Servicetelefonnummer, wie immer in der Redezeit, die 08000 44 1777. 08000 44 1777. Wo bleibt das Fairplay, wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten? Das Thema heute und jetzt am Telefon Bettina Kaufmann aus Göttingen. Guten Abend.
Guten Abend. Schönen guten Abend. Ich kann von unserem Verein berichten, hier in Nikolausberg in der Nähe von Göttingen. Und da ist das natürlich so, dass ein unglaublicher Jugendgeist hier herrscht. Wir haben Jugendtrainer und die Kinder werden in Ruhe gelassen. Es wird hier niemand gegängelt und niemand geschiedsrichtert. Und natürlich ist das so, dass in der Messung mit anderen oder im Messen mit anderen die Mannschaften hier in Nikolausberg auch mal verlieren. Aber das gehört, finde ich, zum Teamgeist dazu. Es gehört dazu, zum Leben das zu lernen, zum Fußball es zu lernen, auch zu verlieren. Und das Schöne ist, man lässt die Kinder in Ruhe. Man schiedsrichtert, man lehrt die Kinder ihren Fußball und im Großen und Ganzen haben sie ihren Spaß. Und das ist das Schöne daran, dass sie gelassen werden.
Und wie gehen Sie denn mit Eltern um, die möglicherweise doch an der einen oder anderen Stelle mal Einfluss nehmen wollen auf das Spielgeschehen oder auf ihre Kinder oder auf die Trainer oder vielleicht sogar auf den Schiedsrichter?
Also wir haben einen Leiter des Ganzen, dieses Fußballvereins,
ja,
der einteilt, der diese Kinder, also diese Jugendlichen auch einteilt als Jugendtrainer. Und der lässt ihnen im Großen und Ganzen Freiraum Und wenn es denn zu auch, sei es lavida, Rauchen auf dem Fußballplatz kommt und so weiter, schreitet er ein. Und das ist ganz großartig, was sie hier machen, weil es ist sehr harmonisch und die Kinder haben ihren Spaß dabei. Und ich finde, also mein Sohn macht das seit Jahren und er hat seinen Spaß an dieser Sache noch nicht verloren. Und es gibt viele Vereine, mit denen sie sich messen müssen, wo geschrien wird und so weiter. Und das lässt man, also das da schreitet man nicht großartig ein, weil was soll man machen? Also wenn man da einschreitet und dann gegenbrüllt, dann lernen die Kinder nur Aggression
zu steigern, ne?
Genau.
Ja, vielen Dank für diese positiven Erfahrungen aus Göttingen. Wir haben hier noch eine E-Mail bekommen von einem Trainer einer F-Jugend aus Hamburg, der aber seinen Namen nicht genannt haben möchte. Er schreibt, ich bin Trainer einer F-Mannschaft in einem traditionsreichen Hamburger Verein. Dort habe ich ab und zu Probleme, da ich eine andere Philosophie vertrete als viele im Verein. Also da ist offensichtlich auch der ein oder andere Übergriff schon gewesen. Wenn ich höre, dass Eltern abfällig werden, dann werde ich direkt mit den Eltern in Kontakt treten, rede unmissverständlich mit ihnen. Das geht ja nicht. Es soll Spaß machen. Die Kinder sollen lernen, sich zu entfalten, gemeinsam etwas zu erreichen. Sie sollen keinen Druck auf Leistung spüren. Das sind die Erfahrungen eines Trainer der F-Jugendmannschaft aus Hamburg, einer Hamburger F-Jugendmannschaft. Deckt sich ja ein Stück weit mit dem, was wir gerade gehört haben. Karin Krane aus Meldorf ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, auch einen schönen guten Abend. Ja, was kann ich groß dazu sagen? Ich habe selber Leistungssport betrieben vom 13. Jahr bis zum 30. Jahr. Nicht Fußball, aber Handball. Aber es ist ja letzten Endes auch ein Gemeinschaftssport. Mhm. Und klar haben wir auch verloren. Die Eltern waren auch mit einbezogen, aber als Zuschauer. Aber ansonsten hatten sie am Training etc. Keinerlei Einfluss. Wir sind zu unserem Sport gegangen. Wir haben Mannschaftssport, wir haben Teamgeist kennengelernt. Und es hieß auch immer so, und ich finde, das ist auch meine Einstellung, wenn man spielt, muss man auch mal lernen, mal zu verlieren. Mhm. Das gehört im Leben auch dazu. Und das ist ja auch der Sinn letzten Endes, denke ich mal. Ich kann nur so für mich sagen, für mich ist ein guter Verlierer zehnmal mehr wert wie ein guter Gewinner. Gewinnen kann jeder. Ne? Mhm. Aber da zeigt sich letzten Endes der Mensch eigentlich. Wenn jemand nicht verlieren kann, dann hat er auch nicht zu spielen. Das ist meine Einstellung. Mhm. Und ich denke mal, dass das bei vielen Kindern auch dieser Ehrgeiz der Eltern so groß ist, ihre Kinder müssen immer nur die Besten sein und. Das kann es nicht. Das ist doch kein gesundes Verhalten.
Okay.
Für mich zum Beispiel, das muss ich einfach mal loswerden. Für mich als großes Beispiel, als Verlieren hat nämlich was mit Anerkennung, mit Achtung und mit Respekt dem anderen Gegner, der gewonnen hat, zu tun. Und wer das gezeigt hat und vorgeführt hat, das war damals Helmut Schmidt. Als er damals auf Helmut Schmidt, das werde ich nie vergessen, zuging und ihm die Hand reichte.
Helmut Kohl damals. Helmut Schmidt auf Helmut Kohl.
Genau.
Ja, ja,
Er hatte ja nun wirklich verloren. Und er ist auf ihn zugegangen und hat ihm die Hand gegeben und ihm gratuliert. Und das, denke ich mal, das war für mich ein sinnbildliches Beispiel, ein Vorbild. Ja?
Okay.
Und das sollten Eltern und auch Trainer den Kindern vielleicht mal eher beibringen, als immer nur zu sagen, ihr müsst die Besten sein. Und
ja,
ein bisschen Spaß gehört auch dazu.
Babette Lobinger ist ja Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sind wir in unserer Gesellschaft mittlerweile an so einem Leistungsdruck angekommen, dass wir sagen, okay, das muss auch am Wochenende noch auf dem Sportplatz weitergehen und wenn Eltern eben nicht selber Fußball spielen, dann übertragen sie das auf ihre Kinder und machen denen dann unnötig Druck oder ihren eigenen Druck lassen sie sozusagen an ihren Kindern aus und die müssen das dann auf dem Fußballplatz austragen?
Ausschließen kann man es nicht, aber so einfach ist es auch nicht. Also ich finde, wir dürfen die Leistung auch nicht verteufeln, denn wir brauchen vielleicht sowas wie Lust an der Leistung. Und wenn man im Leben merkt, dass es ein Ziel gibt, das man gerne erreichen möchte und das man erreichen kann, wenn man sich anstrengt und dass es sogar richtig Spaß macht, wenn auf 3 Niederlagen mal ein Sieg folgt, den man sich gemeinschaftlich erkämpft hat, dann ist das eine sehr schöne Erfahrung. Und ja, wovor man sich hüten muss, glaube ich, ist schon, dass man als Eltern, wo man sich ja das Beste für sein Kind wünscht, automatisch annimmt, dass die eigenen Vorstellungen denen des Kindes entsprechen. Ja, und Sehr oft ist es so, dass eben Kinder in dem Moment ihre eigene Leistung bewerten, wenn sie in das Gesicht ihrer Eltern am Spielfeldrand gucken. Und das ist einem als Eltern einfach nicht so bewusst, dass die eigenen Emotionen sich da auf dem Gesicht spiegeln. Und Kinder sollten nicht meinen, dass sie weniger Anerkennung oder gar weniger Liebe bekommen, wenn sie weniger Leistung bringen. Das ist ganz wichtig, egal ob es Schule oder Sport anbelangt, sondern das ist ja eine bedingungslose Liebe und das muss irgendwie auch klar sein. Aber das kann man halt in der Situation lernen und sich auch erarbeiten. Und am Anfang hat das einer der Jungs ganz toll gesagt, finde ich. Der hat nämlich, oder einer der Väter, der hat gesagt, ich habe meinen Jungen gefragt und der hat gesagt, du, ich wünsche mir von dir das und das und das. Und so einfach kann es sein. Ne? Wie kann ich dich am besten unterstützen? Was wünschst du dir von mir? Und wir arbeiten da auch mit Trainern im Elterncoaching. Ich sage immer gerne, beschäftigt die Eltern. Ja, es gibt so viel zu tun. Man kann Fotos machen, Berichte schreiben. Man kann Kuchen backen und verkaufen. Ja, und dann unterstützt man auch, eben anders, als dass man am Rand steht und brüllt.
Sie trainieren ja auch oder Sie lehren ja auch an der Sporthochschule Trainer, die eine größere Laufbahn möglicherweise vor sich haben. Wenn Sie so Bilder von zum Beispiel Trainern, wie ich will ihn jetzt mal nennen, obwohl ich ihn persönlich sehr gerne mag, Jürgen Klopp, der ja wirklich teilweise mit einem völlig aggressiven Gesicht auf Schiedsrichter losgeht oder auch am Spielfeldrand stand in deutschen Bundesligasteinen, tut er ja noch nicht mehr, weil er in England arbeitet. Das ist doch auch wahrscheinlich ein ganz furchtbares Signal in Richtung Jugendliche, oder?
Also ich glaube in dem Fall nicht. Die können schon differenzieren. Also zunächst mal, ja, er hat auch Kollegen wie den aus Freiburg, die beide, würde ich sagen, auch mal ein Selfie machen sollten in der Situation, wo sie sich selbst da verlieren, um das Gesicht auch zu kennen, weil das kennt man ja von sich selber selten. Ja, aber das ist wirklich Druck. Ja, also so ein Fußballlehrer in der Bundesliga verliert seinen Job im Schnitt alle anderthalb Jahre oder alle anderthalb Jahre wird rotiert. Von Hamburg wollen wir da gar nicht reden, ne? Da kann es noch schneller gehen. Also die haben wirklich...
Jetzt ist das erstmal wieder für ein Jahr festgelegt.
Ja, genau, freuen wir uns auch drüber, ja. Durfte ich mit ausbilden. Ja, also
und
da.
Und wenn ich noch einen kleinen Hinweis geben darf, am kommenden Freitag könnte es sein, dass die Bayern ihre erste Niederlage 2016 einstecken.
Und da hätte ich gar nichts dagegen, ja. Also nee, das ist, glaube ich, wirklich der Leistungssport und da muss man einen Unterschied machen oder ja, das ist ein Spiel es ist ein Spiel für Kinder und das soll es auch sein und der Schiedsrichter ist ein Spielleiter und kein Richter und dazu darf es auch nicht kommen und eher sind die Spieler Vorbilder und da ist es wirklich auch wichtig, dass die Fairplay vorleben und dass die sich anständig benehmen dem anderen gegenüber, ja.
Karl Schwanberger, als Sportjournalist beobachten Sie ja auch die Bundesliga. Wir haben Sie gerade angesprochen, manche Trainer flippen da am Spielfeldrand auch völlig aus. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Kinder das trennen können oder glauben die, dass Fußball eben so sein muss, dass man überzeichnet und ein bisschen überemotionalisiert sich da gebärdet? Teilweise gibt es ja dann auch, ich sage nicht körperliche Angriffe gegen Schiedsrichter, aber ja durchaus auch verbale Angriffe gegen Schiedsrichter.
Also ich glaube, die Spieler sind in dem Fall nicht das Problem. Ich glaube, die können das tatsächlich ganz gut trennen. Aber die Eltern sind dann eher wieder das Problem, meine ich. Ich glaube, wenn man eben so viel Bundesliga sieht, so viel Fußball im Fernsehen, dann hat man irgendwann das Gefühl, dass auch dieser Amateurfußball so ein bisschen damit zusammenhängen muss. Und irgendwann, glaube ich, gerade wenn man diese Entscheidungen von Schiedsrichtern im Fernsehen sieht, das ist ja unglaublich, was heutzutage die gut ausgebildeten Schiedsrichter sehen. Also es wird zwar oft über Fehlentscheidungen gesprochen, aber ich finde, man muss einfach mal erwähnen, was alles gesehen wird. Und wenn das eben die Eltern im Fernsehen beobachten und dann auf einem Fußballplatz eines Amateurvereins dann krasse Fehlentscheidungen beobachten, dann können die, glaube ich, nicht mehr ganz differenzieren und zu sagen, okay, das ist eben ein Schiedsrichter, der vielleicht nicht ganz so gut ausgebildet ist oder der ist noch in seiner Ausbildung. Und ich meine, da fehlt ein bisschen die Toleranz, dass man gerade gegenüber Schiedsrichtern solche Entscheidungen nicht mehr akzeptiert, sondern auch von diesem Leistungsgedanken eines Bundesligisten, eines Bundesligaschiedsrichters ausgeht.
Also, ja, Herr Klaus, Sie wollten was ergänzen?
Ja, also das möchte ich jetzt absolut unterstützen und sogar noch einen drauflegen. Ein Amateurschiedsrichter, der hat es doch noch viel, viel schwerer wie ein Bundesligaschiedsrichter. Mhm. Ein Amateurschiedsrichter hat keine unabhängigen Linienrichter. Der hat nicht so eine gute Kondition. Ja, der ist doch oft gar nicht auf Höhe des Balles. Der kann doch gar nicht alles richtig entscheiden. Das geht überhaupt gar nicht. Aber die Wahrnehmung der Spieler, der Zuschauer ist tatsächlich die, der muss das genauso gut können wie ein Bundesliga-Schiedsrichter. Und es ist schlicht und ergreifend einfach unfair, so etwas zu erwarten und dann auch noch das negativ zu kommentieren.
Ja, aber ich muss sagen, an der Stelle ist das natürlich auch sehr menschlich. Gerade der Amateurfußball hat ja diesen Reiz, dass man quasi das Gleiche macht wie die großen Stars, die man bewundert, wie die Bundesligaspieler. Und dass man da, sag ich, an sich selbst auch plötzlich den Anspruch stellt, ich möchte es so realistisch wie möglich wie das Leben eines Profifußballers gestalten, meinen Samstagnachmittag, meinen Sonntagnachmittag. Das ist schon verständlich. Ich glaube, dass das ein bisschen einfach aus dem Ruder gelaufen ist in den letzten Jahren.
Genau so. Aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht sollte man es einfach so betrachten, ja?
Aber Herr Kloch, ich wollte nochmal von Ihnen wissen, wir haben ja gerade jetzt über die Rolle der Eltern gesprochen und haben eben gesagt, die bekommen, nein, es muss nicht automatisch so sein, dass Eltern also in ihrem Berufsleben Druck spüren und den möchten sie dann am Wochenende loswerden, können sie nicht selber machen, weil sie selber keinen Sport machen und übertragen das dann auf die Kinder. Es gibt ja auch diese sogenannten Hubschraubereltern, diese Helikoptereltern, die sich eben zu viel um die Kinder kümmern. Die sagen, wir möchten also, dass der nun gar nicht verletzt wird und dass der auch bloß nicht mal in irgendeiner Form gefoult wird oder so. Stellen Sie das auch fest, dass manchmal da so eine Überbehütung stattfindet? Auf dem Fußballplatz geht es ja manchmal ein bisschen heftiger zur Sache. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ist das mittlerweile auch in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so, dass man sagt, nee, also da kann mal was passieren, wo dann eben vielleicht auch mal einer heult?
Ja, also das Überbehütete ist natürlich so, klar. Mhm. Und deswegen versuchen wir ja mit der Fairplay-Liga zum einen die Eltern ein Stück auf Abstand zu stellen. Das heißt, wir versuchen sie in dem Moment auch zu polarisieren damit und versuchen sie aber auch zu sensibilisieren. In dem Moment, wo wir das machen, müssen wir natürlich auch aufklären, warum wir das machen und versuchen, mit den Eltern in Dialog zu kommen. Mhm. Und das müssen wir jetzt natürlich versuchen, über die Trainer zu machen, über die Vereine zu machen, über die Vereinsverantwortlichen zu machen. Die Fairplay-Liga ist ja so, dass die eigentlich alle polarisiert und alle sensibilisiert. Und das zeigt ja auch die Entwicklung der Fairplay-Liga. Sie wird ja mittlerweile in allen Fußballkreisen in Deutschland zumindest als Pilotprojekt gespielt. Mhm. Das heißt also, sie hat ja schon einen schönen Weg hinter sich gemacht. Jetzt können wir zum Beispiel mit einer positiven Berichterstattung über das Wiederholungsspiel in Hamburg ein bisschen Aufsehen erregen und auch weiter sensibilisieren. Also fände ich jetzt eine klasse Sache, wenn der NDR sich dem annimmt.
Sie haben uns schon die Aufgaben fürs Wochenende zugewiesen. Aber wir müssen am Wochenende auch Bundesliga-Fußball machen, das ist ganz klar. Ne? Also das Spiel am Freitag wird uns
aber beschäftigt. Ist genauso wichtig, fast noch wichtiger.
Ja, da haben Sie natürlich recht, das ist ja gar keine Frage. Aber,
ja, dann macht's doch.
Sie werden mich heute nicht zu einer Festlegung. Ich bin ja auch nicht der Intendant, ich kann das gar nicht festlegen. Gut, gehen wir mal zu Marina Locker aus Fürstenberg. Guten Abend, Frau Locker.
Guten Abend.
Ja, Ihre Erfahrung mit Fairplay auf den Fußballplätzen in Ihrer Umgebung?
Ja, also ich habe gerade darüber nachgedacht, wo die Ursache dafür liegt. Ich denke, es ist eine logische Schlussfolgerung, dass das irgendwann auf den Kinderfußballplätzen ankommt, was im Großen abläuft. Bei den professionellen Mannschaften. Hundertschaften von Polizei müssen die Spiele absichern. Vom Bahnhof bis zum Spielfeld. Es geht immer um Gewalt und Aggressionen. Vorher, hinterher und auf dem Fußballplatz. Das sehen die Eltern, das sehen die Väter. Es spielt immer ganz viel Alkohol eine Rolle. Mhm. Und dass das irgendwann bei den Kindern ankommt, weil sie ihr das nicht anders vorgelegt bekommen, ist für mich eigentlich nur logisch. Ich denke, da müsste was gemacht werden, dass der professionelle Fußball einfach Fair Play spielt, dass die Fans sich besser benehmen, denn die Fans sind das, was die Eltern gerade veranstalten am Fußballrand. Ja. Da sehe ich die Ursache drin. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich dann morgens in den Nachrichten sehe, was dort wieder passiert ist, dann ärgere ich mich und sage, das sind die Vorbilder, die so viel Geld bekommen. Und da funktioniert es schon nicht. Wie soll es denn dann im Kleinen bei den Kindern funktionieren? Das ist auch ein Fußballphänomen. Ich bin über 20 Jahre Tanzlehrer gewesen, also ich habe noch kein prügelndes Elternteil bei einem Tanzwettbewerb erlebt. Oder in anderen Sportarten gibt es das auch nicht. Das ist schon sehr, sehr markant beim Fußball.
Die Frage würde ich in der Tat gerne nochmal weiterstellen an Karl Spannberger. Als Sportjournalist haben Sie sicherlich da auch im Überblick. Gibt es das in anderen Sportarten tatsächlich viel, viel weniger?
Nee, also ich kann tatsächlich jetzt an der Stelle hier der Zuhörerin recht geben. Es gibt tatsächlich kaum Fälle außerhalb des Fußballs. Zumindest wird nicht darüber berichtet. Ich habe mir dann selbst auch die Frage gestellt, warum? Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass eben der Fußball einfach die Sportart ist, die am meisten in der Öffentlichkeit steht. Ansonsten ist es da wirklich sehr, sehr schwierig, auch den Ursachen nachzugehen, warum gerade nur der Fußball das ist.
Mhm. Unser Thema heute in der Redezeit. Wo bleibt eigentlich das Fair Play, wenn Menschen am Fußballplatz, auf dem Fußballplatz und neben dem Fußballplatz vor allen Dingen ausrasten? Was passiert da eigentlich gerade bei uns? Wir haben von einem Fall gehört aus Hamburg, aber viele andere sind hier heute angerissen worden. Wenn Sie eine Meinung, eine Beobachtung dazu haben, rufen Sie uns gerne an. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777. 08000 441777. Früher beschränkte sich der Angriff auf den Schiedsrichter auf den Spruch Schiedsrichtertelefon. Aber heute ist es eben offensichtlich für Schiedsrichter auch schon ein bisschen schwieriger geworden. Es gibt da immer wieder gesteigerte Übergriffe. Bei Bett Lobinger nochmal, ist unsere Gesellschaft ohnehin so ein bisschen weg von Fair Play, allgemeinem Fair Play, sodass man das eben auch beim Fußball nicht mehr in der Form erlebt, wie man es vielleicht früher noch erlebt hat, wo zwar auch Eltern am Spielfeldrand standen, aber die haben sich ja nun wirklich in den seltensten Fällen geprügelt für ihre Kinder.
Also was wir gerade diskutieren, ist eine gewisse Respektlosigkeit im Umgang miteinander. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir uns schon gefallen lassen. Ja? Vielleicht ist es auch eine fehlende Zivilcourage manchmal, weil wir dürfen nicht vergessen, dass da jede Menge Zuschauer waren, die hätten vielleicht einschreiten können. Ja? Und vielleicht ist auch fehlende emotionale Intelligenz, so eine Situation frühzeitig zu erkennen und dann zu deeskalieren. Ich glaube aber, dass der Fußball besonders prädestiniert dafür ist. Und es gibt übrigens Ausschreitungen auch in anderen Sportarten. Es gab einen Fall, Tonja Harding, wo die eine Mutter der Eisschnellläuferin der anderen irgendwie Athletin irgendwie, ich glaube, einen Stock zwischen die Beine geworfen hat oder ähnliches. Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch den Handball, die sind andere Wege gegangen. Da gibt es Miniturniere, wo das Ergebnis zweitrangig ist und sogar mal in Unterzahl gespielt wird, wenn man selber überlegen ist oder wo mal Mitspieler Spieler ausgetauscht werden, ja, weil es um das Spielen geht. Und ich glaube, das hat der Fußball verpasst. Da stecken wir die Kleinen in die gleichen Trikots wie die Profimannschaft und schicken sie aufs Feld und suggerieren, dass es hier ums große Ganze geht. Und das ist in der Tat eine Gefahr. Und deshalb müssen strukturelle Änderungen her und auch Änderungen im Regelwerk wie die, also Fairplay-Liga macht ja keine Änderung im Regelwerk, aber es müssen strukturelle Änderungen her und auch Rahmenbedingungen verändert werden.
Ralf Klohr als Initiator der Fairplay-Liga, Sie haben ja vorhin schon angesprochen, die Eltern waren auch oft nicht begeistert, wenn sie plötzlich gesagt haben, wir machen das jetzt mal so und so mit Unterstützung der jeweiligen Verbände oder der Kreise, in denen sie da tätig gewesen sind. Gab es denn tatsächlich damals auch welche, die dann sich abgemeldet haben und die gesagt haben, nee, in diesem Umfeld will ich mein Kind nicht spielen sehen, das soll schon ein bisschen anderen Leistungsgedanken auch auf dem Platz austragen müssen?
Also ist mir nicht bekannt, dass es Abmeldungen gab. Es gab unzufriedene Leute, aber es gab zunehmend zufriedene Leute. Mhm. Und das ist das, was ich also beobachte und was auch bei mir ankommt. Es gibt sogar mittlerweile in Fußballkreisen, wo man das alles wieder positiver sieht. Also ich sehe eigentlich eine positive Entwicklung, grundsätzlich.
Und wenn Sie jetzt mal die Geschichte mit der Unterstützung aus den Verbänden, war die gleich da oder hat man sie am Anfang belächelt und hat gesagt, naja, was will der denn jetzt? Das ist uns viel zu viel
Menschentum. Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Aber ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Also im Fußballkreis Aachen war das so, da hat man das mit offenen Armen entgegengenommen. Und das war, denke ich mal, auch das Glück. Da waren einfach jetzt in dem Moment vernünftige Leute, die das auch so gesehen haben und die gesagt haben, das machen wir, das probieren wir. Und so haben wir angefangen. Im Fußballverband Mittelrhein wurde das sehr gut aufgenommen bei den Verantwortlichen. Kann ich auch jetzt gar nicht anders sagen. Und es kam auch von anderen Fußballverbänden recht schnell Interesse. Mhm. Was ich mir gewünscht hätte, wäre mehr Unterstützung von, ja, ich drück's mal so aus, von oben. Mhm. Das hat mir ein bisschen gefehlt und das fehlt mir
auch heute. Was meinen Sie jetzt mit oben, also aus dem Präsidium oder so?
Ja, ja. Mhm. Ja. Einfach mehr, mehr Bekenntnis, mehr Unterstützung, mehr Ernsthaftigkeit. Weil Kinderfußball, das muss man ja auch mal sagen, das wird ja oft nicht ernst genommen. Das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Sie müssen am Wochenende über Bundesliga berichten. Das ist das, was die Leute interessiert. Ja, das ist so. Das muss man sich so vor Augen halten, das ist so. Ja, es wird immer geredet, Kinder sind unsere Zukunft, wir müssen für Kinder alles tun. Ist es denn wirklich so? Tun wir denn wirklich alles? Diese Frage müssen wir uns stellen. Sonst würden solche Dinge vielleicht gar nicht passieren.
Ja, ein kritischer Chlor heute bei uns in der Sendung.
Schon immer.
Nein,
Sie haben mich eingeladen.
Machen wir auch gerne, gar keine Frage. Ja, Babette Lobinger, ist das ein Ansatz zu sagen, wir müssen also sozusagen auch die Kinder mehr in den öffentlichen Fokus, also auch in die öffentliche Berichterstattung setzen? Oder ist es so, dass wir mit einem, sagen wir mal, Fair-Play-Bundesliga-Geschehen Kinder nicht viel eher sozusagen positiv motivieren im Sinne eines, ja, regelkonformen Verhaltens sich dann aufzustellen?
Also ich habe den Eindruck, dass unsere Kinder mehr FIFA am Computer spielen, als dass sie Fußball gucken. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil es bringt sie zurück auf den Kern dieses Spiels. Und vielleicht verstehen sie das Spiel dann in taktischen Varianten sehr viel besser. Also ich würde immer ein paar Kinder als Telefonjoker in der Berichterstattung bereit haben. Die haben wirklich eine Ahnung und Idee vom Fußball. Ich denke, die Fairplay-Liga ist eben da ein guter Ansatz und wir müssen uns mehr im Kinderfußball engagieren, aber wir können den nicht professioneller machen. Wir brauchen keine Tabellen in der E-Jugend und bei den Bambinis oder frühestens in der E-Jugend bei den Elfjährigen, aber wir müssen keine Tore zählen, keine 11-0s, 14-0s zählen. Wir brauchen keine Tabellen in den Zeitungen, wir brauchen keine Berichterstattung. Das sind keine Messis, zumindest noch nicht. Und ob das so wird, wissen wir nicht. Und wir sollten ihnen die Zeit lassen, einfach nur Kinder zu sein.
Ja, das mit der 17-0-Berichterstattung finde ich gut, weil mir ist das auch mal passiert als Torwart. 0-17 verloren, weil ein Vater hinter meinem Tor stand, genau, und immer gesagt hat, du musst jetzt nach rechts springen, nach links springen. Ich war völlig irre irgendwann. Und naja, 17 Tore kommen ja auch nicht von ungefähr. Auf der anderen Seite war jetzt auch kein unbedingter Messi, der da gespielt hat. In Ihrer Trainerausbildung an der Sporthochschule, spielt da eigentlich dieser Fairplay-Gedanke noch ein Gedanke? Das heißt, wird also Trainern, Bundesliga-Trainern oder Amateurtrainern, die bei Ihnen Trainerscheine machen, wird das da eigentlich noch geschult oder ist das ein Randaspekt, den man sagt, und denkt dran, es muss fair zugehen?
Doch, das wird geschult. Aber ich bilde auch für den DFB an der Hennes-Weißweiler-Akademie die Fußballlehrer aus. Das ist Profifußball. Da werden auch Schiedsrichter eingeladen, die berichten und da ist das auch wichtig. Und Fußballlehrer sind ja auch Menschen, das sind auch Väter und die lieben dieses Spiel und die tragen das schon in sich. Ja, aber es ist deren Job und es ist professionell und das ist großer Zirkus, das ist was anderes. Und was unsere Studenten anbelangt, natürlich. Also viele unserer Studenten an der Sporthochschule sind unterwegs als Trainer, die machen einen tollen Job. Es ist macht unglaublich viel Spaß, wenn man so eine Bambini-Mannschaft sieht und wie viel Begeisterung die eigentlich haben. Und die setzen sich ja mit Fairplay auseinander. Und die gut geschulten Leute brauchen wir und die müssten besser bezahlt werden. Ja? Eigentlich müsste der Kindertrainer derjenige sein, der richtig Geld bekommt, pädagogisch geschult ist, der gecoacht wird, der psychologisches Know-how braucht. Ja, dem vertrauen wir unsere Kinder an und der hat doch einen tollen Zugang. Der kann denen so viel vermitteln, wenn er richtig geschult ist, ja, ich kann da nur jeden ermuntern, sich da zu engagieren. Das ist wirklich was, was wir brauchen.
Kevin Müller aus Karlsruhe am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Müller, Sie waren Schiedsrichter, lese ich hier gerade.
Genau, ich war in der Jugend als Jugendtrainer tätig und dann auch als Schiedsrichter.
Mhm. Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also persönlich muss ich sagen, dass ich finde, dass gerade von den älteren Personen geht eine gewisse Grundaggressivität auch bei den Erwachsenenspielen aus. Da die Jugendspieler diese Partien natürlich verfolgen, sehe ich das Ganze immer ein bisschen kritisch, dass die Jugendspieler sich da auch gerne was abkupfern.
Also wir sehen auch, wir haben falsche Vorbilder.
Ja, also ich denke gerade, also Emotionen im Sport sind ja prinzipiell was Gutes, nur es sollte halt auf einem gewissen geregelten Niveau sein und da sehe ich vor allem die Eltern in der Pflicht, da die Eltern ja die Vorbildfunktion haben und dementsprechend auch Vorbilder für die Kinder sind.
Warum sind Sie denn nicht mehr Schiedsrichter?
Also persönlich hat sich das Ganze dann mit meinem Studium und meinem Umzug einfach nicht mehr ergeben, im Jugendbereich aktiv zu sein. Zum anderen hat es natürlich auch mit der Schule und meinen sonstigen Nebenaktivitäten sich einfach nicht mehr die Gelegenheit geboten.
Okay, aber Sie hätten es also noch weitergemacht. Es gab jetzt nicht irgendwelche Übergriffe, wie wir es von dem Kollegen Spannberger gehört haben, wo Sie gesagt haben, naja, also das ist ja nun wirklich weit weg von Spaß.
Also die Übergriffe in der Form, wie bereits erwähnt, habe ich so nicht erlebt. Natürlich auch von den Eltern geht da natürlich ein gewisser Ehrgeiz aus, dass ihre Kinder ja möglichst erfolgreich sein sollen. Allerdings habe ich das bislang also in einem geregelten Maße erlebt.
Also ich denke, man sollte an dieser Stelle natürlich auch nochmal erwähnen, dass so ein Fall wie in Hamburg schon so die krasse Ausnahme darstellt. Das ist schon so die Spitze des Eisbergs. Trotzdem denke ich, dass auch die kleinen Vorfälle, die man eben, wie gesagt, sehr gerne wegredet, eben Beleidigungen oder auch kleinere Bedrohungen, dass das eigentlich die Quintessenz ist. Da müssen wir ran, dass wir da schon aufmerksam werden und nicht erst, wenn sich eben mal ein paar Zuschauer prügeln.
Ja. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Bert Lobinger, sind das so Fälle, die eben in unserer Wahrnehmung schon gar nicht mehr so richtig auftauchen, weil wir sagen, das gehört zum Jugendfußball mittlerweile wie selbstverständlich dazu?
Ja, und das sollten wir nicht tolerieren. Also wer die Augen zumacht und die Geräuschkulisse von einem Amateurspiel, Kinderspiel oder gar Profispiel nicht mehr unterscheiden kann in der Wortwahl, die da getroffen wird, da läuft irgendetwas falsch. Da muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Da muss man im Kleinen schon wirklich Fairplay beibringen. Also die Mannschaften laufen miteinander ein, die geben sich die Hände, es werden keine Schimpfworte genutzt. Das sind wirklich Dinge, die man lernen muss. Und wir haben jetzt gerade eine Untersuchung gemacht auch zu so Regelkatalogen in Kindermannschaften. Ja, das ist genauso wie im Classroom-Management. Also dass man einfach wieder so Benimmregeln lehrt. Mhm. Ja, und das ist eben, da ist der Fußball eine tolle Möglichkeit, weil er nicht diesen Schuldruck hat. Ja, sondern es geht Regeln, wir sagen gerne Regeln beherzigen und nicht befolgen. Und im Fußball kann man lernen, dass es eben wichtig ist, dass man jemandem, der hinfällt, erstmal hilft. Mhm. Ja, dass man keinen Foul begeht. Und da ist der Bundestrainer ein gutes Beispiel. Der sagt, ne, wenn wir einen Foul begehen, haben wir einen Ballverlust. Also begehen wir keinen Foul. Das ist jetzt taktisch und strategisch. Es gibt viele Gründe gegen Fouls, aber das ist ganz wichtig. Kein Trainer darf reinrufen, geh da ran, mach ihn um oder sonst irgendwas. Und da muss im Kleinen interveniert werden. Und wenn wir das alle machen, dann können wir da auch was bewegen.
Mhm. Karl Spannenberger als Sportjournalist und Bundesliga-Beobachter. Es gibt ja durchaus Fußballexperten, natürlich in erster Linie Spieler, aber auch Trainer, die sagen, pass auf, diese 90 Minuten, die wir da haben, da sind wir auch nicht mehr normal, sondern da sind wir eben in dem Moment wirklich in so einem Tunnelblick drin. Da passieren auch mal Beleidigungen, da werden auch mal Schimpfworte gesagt, die sind dann in dem Moment normal in unserer Szene. Und danach sind wir ja, geben wir uns wieder die Hand und dann sind wir auch tatsächlich wieder Sportleute und vertragen uns auch wieder nach diesen 90 Minuten oder 95 Minuten oder wie auch immer. Ist das duldbar, diese Sicht der Dinge aus Ihrer Sicht? Kann man das dulden und denen das auch zubilligen und sagen, okay, für die 90 Minuten habt ihr in Anführungszeichen Narrenfreiheit?
Bis zu einem gewissen Grad schon, denke ich. Gerade wenn die Fälle extremer werden, schreitet ja auch immer der DFB oder in dem Fall die DFL ein. Ich glaube, was eben der Unterschied ist, Sie haben es gerade gesagt, das sind Experten, das sind Profis, das sind ehemalige Spieler, Trainer. Und wovon wir reden, das sind Amateurfußballer. Die haben einfach diese mediale Ausbildung nicht, die haben auch diese soziale Ausbildung nicht, die wissen gar nicht, damit umzugehen. Wenn da eben Emotionen auftauchen, dann ist da vielleicht auch nicht die Möglichkeit da, die richtig zu kanalisieren. Wenn ein Profi mal ausrastet, dann muss er meistens eine Menge Geld zahlen und hat danach, kann er eine Woche in der Bildzeitung lesen, was er da verbrochen hat. Das passiert natürlich auf dem Platz nicht. Und vielleicht müssen wir dahin gehen, dass wir nicht gerade anfangen, eine große Schelte gegen Spieler, die sich daneben benehmen, loszulösen. Aber dass wir denen innerhalb des Vereins oder direkt nach dem Spiel auch das Feedback geben, zu sagen, das war jetzt nicht in Ordnung.
Mhm. Ralf Klohr, wir sind kurz vor Ende der Sendung. Sie haben ja uns hier als NDR schon die Aufgabe gegeben, wir müssen mehr über Jugendfußball berichten und gerade über das möglicherweise zu wiederholende Spiel vom Wochenende, das ja ein Anlass ein Stück weit war für unsere heutige Sendung. Wie stellen Sie sich denn die ideale Zukunft vor, um Jugendliche behutsam, aber dennoch auch mit einem gewissen Wettkampfgedanken an den Fußball heranzuführen und da vielleicht dann doch den ein oder anderen Messi auszubilden, der aber auf Fairplay-Basis arbeitet?
Ja, also die Fairplay-Liga, die gibt das her. Mhm. Was gibt es Besseres für Kinder, wie frei Fußball zu spielen? Was gibt es Besseres, dass Trainer die Situation beobachten, dann vernünftig geschult den Kindern Fußball beibringen? Also besser geht's eigentlich nicht. Die Kinder entwickeln sich ja in so einer Fairplay-Liga selbst. Das ist ja, die Fairplay-Liga ist ja nichts anderes wie ein moderner Bolzplatz. Mhm. Man ruft immer nach dem Bolzplatz. Natürlich ist es nicht der alte Bolzplatz, wo Groß und Klein zusammengespielt hat. Das ist aber ein moderner Bolzplatz, wo sich einfach die Trainer zurückhalten, von draußen beobachten, aber unterstützen und wo die Eltern auch ein Stück weg sind. Ja, aber die Kinder, und das ist ja das Ziel, sich frei, kreativ entwickeln, den Mut zugesprochen bekommen, Entscheidungen zu treffen, den Mut zugesprochen bekommen, auch Fehler machen zu können. besser geht es eigentlich nicht.
Und, ein bisschen mehr
und wenn man jetzt noch das schafft, was die Babette Lobinger angesprochen hat, auf Basis der Fairplay-Liga auch Strukturen noch zu ändern, dann ist es doch wunderbar. Die Idee der Fairplay-Liga war ja erstmal, in den organisierten Sport reinzukommen
und, da sind
und dort
jetzt,
was zu verändern.
Und Sie sind dabei zu verändern und wir wollen Ihre Arbeit gerne unterstützen, denn es scheint ein Weg, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung zu sein. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, wo bleibt das Fairplay? Das war die Frage, die wir heute gestellt haben. Wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten, leider viele Fälle, die wir heute auch angerissen haben, einen konkreten aus Hamburg. Wir hoffen sehr, dass sich das in den nächsten Jahren wieder zurückdrehen lässt. Vielen Dank an Ralf Klohr, Gründer der Fairplay-Liga für Kinder, an Karl Spannenberger, Sportjournalist und Kollege hier auch vom NDR. Und Dank auch an Dr. Babette Lobinger, Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Thema morgen in der Redezeit. Sorgen um die Sicherheit. Ist die Polizei möglicherweise überfordert? Sie können dann im Themenabend schon ab 20.30 Uhr dabei sein, zumindest zuhören, ab 21.05 Uhr dann mitdiskutieren. Ab sofort können Sie sich auch schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen das Thema Sorge um die Sicherheit. Ist die Polizei überfordert? Ein Themenabend schon ab 20.30 Uhr. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen einen schönen, entspannten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.